Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ja.
Ja, und du?
Ist der Kabel noch heiß?
Hm, bitte. Einfach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente. Om.
Morgen, Leute.
Guten Morgen. So.
Morgen.
Wir sind kreativ, ne? Wir lassen uns jedes Mal was
anderes einfallen, also,
womit wir heute beginnen wollen. Ach, ihr Süßen. So, fangen wir erstmal damit an. Gesundheitscheck, Bodycheck. Ihr hört, meine Stimme ist immer noch Rackerauchzeit.
Ja, aber sehr sexy.
Jetzt kann man so schön, I was born on the wandering star. Wow, was für ein Klang, ne? Nicht? Annika, guck ganz, ganz. Kennt ihr das? Sieht, das ist aus dem Western.
Irgendwie so von 1812.
I was born on the one.
Ja, jetzt musst du noch in die hören. Ja, ja, dann quiekst du wieder. Das war so lustig, wie er gejodelt hat. Das hat mir gut gefallen.
Wie hieß der noch? Wie hieß der noch, der Schauspieler? Charles Bronson? Charles Bronson?
Nee, das war irgendwie anders. Weiß ich nicht mehr.
War Charles Bronson nicht der. Oh Gott. Jetzt aber, das ist zu früh, ne?
Wo bist du denn jetzt gelandet? Wir haben ein ernstes Thema,
wir haben keine Zeit. Ja,
nur mal los,
Mann,
hier.
Ja,
also Kinder, kann ja nicht sein.
Ja.
Wir machen so einen schönen Vorlauf und dann fängst du wieder an zu sabbeln.
Ja.
Wir sind beim Frühstücken.
Podcast heißt sabbeln. Sonst würde es ja nicht Podcast heißen.
Themenorientiert.
Ach so. Ja, ich muss das mal ein bisschen auf Temperatur. Leute, also Erkältung geht ja doch irgendwie aufs Hirn. Nicht nur auf die Stimme. Heute nicht echt jetzt. Vor zwei Tagen hatte ich nur noch Piep. Und Annika, die meine süßeste, wirklich niedlichste, wohlwollendste, ja und überhaupt Frau, die fing dann immer an, mich zu, ich soll dann irgendwas sagen und ich soll dann irgendwie so. Und ich habe immer so gefiepst. Und
oh, ich habe mich schlapp gelacht. Ich fand das herrlich.
Ist das Liebe?
Ja, Freunde, das ist tiefste Liebe.
Ist es so?
Ja.
Naja.
Ne?
Aber wir wollen, ja, wir kommen noch zum Thema. Ne?
Ja, irgendwann kommen wir da noch hin.
Body Shaming.
Wir haben erst überlegt, ob wir das vielleicht Body Positivity nennen. Aber irgendwann, da holpert man immer so drüber. Also haben wir überlegt, und zwar hat es folgenden Grund. In dieser Woche hat sich Tilly mit Mobbing beschäftigt. Hatte ein Interview dazu und es ging um Cybermobbing und Mobbing und Kinder und überhaupt.
Ja, komm. Mhm.
Und gleichzeitig hatten wir ja als so im also als Reaktion auf die letzte Sendung haben wir ja natürlich auch E-Mails bekommen und unter anderem
Dank.
Ja, vielen Dank nochmal, da waren tolle Sachen dabei, die werden wir alle langsam verbraten. Unter anderem hatte Christiane geschrieben, die hatte sich weggeschmissen und fand das ganz lustig und überhaupt. Und dann hat sie geschrieben, lieben Gruß an die Annika, ich wiege mega viel, dagegen bist du Püppi.
Ja.
Das glaube ich nicht.
Püppi.
Wenn Püppi, dann bin ich große Püppi, breite Püppi, ne? So, ja. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ja. Ich wiege mega viel und wenn man dann hört, naja, guten Morgen, Wunderschöne, dann weiß ich, dass ich mich nicht verrückt machen muss wegen dem Gewicht. Jetzt nehme ich langsam ab, aber gesund. Jahrelang wollten mir Ärzte sagen, hey, Magenbypass, der einzige Weg, alle andere dauert ewig und wird eh nix. Und ich seit ewigen Zeiten, scheiß drauf, das war ja unser Thema letzte Woche, aber es ist mein Weg. Und jetzt hat die erste Ärztin gesagt, Finger weg von dem Magen-Bypass.
Mhm.
Wir kriegen das auch so hin und siehe, es wird langsam, aber es wird.
Ja.
Und dann hat sie einen geilen Spruch gebracht. Ich sag immer, Schönheit braucht Platz.
Ja.
Und ich bin sehr schön. Jupp,
ja.
Jupp, finde ich auch. Ich bin auch super schön.
Ja, bist du auch, ja.
Ja, da bekommt der Begriff, ich bin zwei Öltanks, eine völlig neue Bedeutung.
Mach das nicht kaputt, das ist so. Schöner Kaufplatz.
Ich bin bloß in dieses Kielwasser geraten, weil es gibt so unglaublich viele Sprüche, die darüber hinwegtäuschen oder die so ein gewisses Dicksein oder zu viel Gewicht oder so, so als Witz darstellt, ne? Mhm. So, was weiß ich, ich wäre gern die, die vor dem Frühstück schon Yoga macht und joggt und so, aber ich bin die, die halt bewusstlos Kaffee macht und atmet.
Ja, aber atmen ist auch schon mal gut.
Atmen ist auch schon mal gut.
Ja, ohne Atmen ist alles Mist.
Ne?
Ja.
Ja, so in der Richtung. Und das ist so, heute mache ich was zu Bauch, Beine und Po, ne? Pfannkuchen mit Nutella. Das sind so Sprüche, wie man dann so ein bisschen von diesen
Verletzungen
aufwegkommt. Ja, genau, ne? Das Wort habe ich gesucht eben. Siehst du? So ein bisschen wegkommt.
Ich kann nicht besonders gut reden heute, aber denken geht so einigermaßen, doch?
Ja. Machst du gut.
Danke. Und das war eben der Punkt, wo wir überlegt haben, wir überlegen ja mal so relativ spontan, worum geht's denn heute? Und heute geht's dann eben um Body Shaming. Und weil wir beide nun, ich ja auch und Annika auch, beide zu den eher Mobbeligen gehören, haben wir da natürlich auch genug Erfahrung mitgemacht, ne?
Ja, natürlich.
Also wenn ich mir überlege, Leute, es ist lange her, aber ich bin ja offen, Land groß geworden. Vier Landen, das ist in der Nähe von Hamburg, das ist so eine, wie nennt man das mal, eine Gegend, wo eben viel,
ja, das so
wo viel Ackerbau und wo viel Obst und wo viel Gemüse und
vielleicht
Tomaten
geworden. Vielleicht kennt ihr das alte Land. Also vor Hamburgs Toren gibt es im Süden vier Landen und das alte Land, das so hinterm Deich, das um die Elbe rum.
Ja, genau, an der Elbe. Und da bin ich groß geworden und als kleiner Junge. Ich war klein und blond und sehr drahtig. Das heißt, morgens haben mich meine Eltern irgendwann rausgeschmissen. Da habe ich mit meinen Kumpels gespielt und Abenteuer. Boah, ich sag mal, mit Pfeil und Bogen hinter den Fasanen und Karnickel in der, also da war ich 4 oder 5, 6, so. Mit 7 bin ich dann nach Hamburg. Naja, also ich war klein, blond, glücklich, drahtig und jeder Baum war meins. Und beruflich musste mein Vater dann aus dieser Idylle für mich als Kind auf dem Land, in die große, große, große Stadt, nämlich nach Hamburg dann.
Da hat er gearbeitet, ne?
Da hat er gearbeitet im Krankenhaus und da war auf einmal für mich die Welt ganz anders geworden. Also
als ihr umgezogen seid?
Ja, mittendrin in der Stadt, doofe Autos, doofe Straßen, doofe Stadtkinder, die mich auch blöd fanden, ich fand die auch bescheuert. Die wollten mich dann immer verprügeln und ich war wach. Will ich nicht, mach ich nicht. Und ich hatte eben überhaupt erstens mal keinen Auslauf mehr, weil war ja gefährlich draußen, ich kenne mich nicht aus. Beide Eltern waren dann auch arbeiten und so. Und ich habe dann richtig an Gewicht zugelegt. Da gibt's Fotos, da sehe ich aus wie Franz Josef Strauß als kleiner Junge, so in der Richtung.
Auch mein Moppelchen.
Ja, aber richtig Moppel, richtig.
Das lag aber auch daran, dass du nicht mehr diese Bewegung hattest.
Ich hatte nicht die Bewegung, ich hatte Frustessen, ich hatte keine Freunde mehr. So dieser ganze Kram, der zu vermehrten, zum emotionalen Essen führt, so nennen wir das heutzutage. Aber das war zu der Zeit, ich war immer süß und die mochten mich auch alle, also weiß nicht, meine Tante Hanna, selbst auch eine sehr plüschige Frau, die hat mich immer in ihren Megabusen gedrückt und fand mich so reizend und hat mich damit Vollmilchschokolade, Nuss vollgestopft, wenn sie zu Besuch kam. Und so
das war ein Trauma,
dann.
Ne?
Das war der Busen oder die Schokolade?
Nein, das der Busen.
Tante Hanna, ja. Aber sie hat mich geliebt.
Nee, deshalb nicht.
Es war schon alles nicht so einfach. Nun denn, also jetzt ernsthaft und so. Und diese Pfunde, ne, die habe ich natürlich erstmal sehr lange mit mir rumgeschleppt. Hat sie nachher so ein bisschen verwachsen, dann ging es wieder, aber hin und her. Aber ich war eben dann der kleine, dicke, fette, der beim Sport als letztes gewählt wurde, weil, naja, okay, irgendwo muss er ja auch hin. Mhm. Und ich glaube, da treffen sich die Parallelen auch zu uns beiden.
Ja.
Also ich habe schon, das war nicht lustig und es war nicht schön. Ich habe ich drunter gelitten damals? Ja, schon. Aber irgendwie auch nicht so, so tief. Also ich wurde ja nachher, ich war eben nachher auch Klassensprecher und Schulsprecher. Du ja auch. Mhm. Also wir hatten ja unsere Leute, die uns mochten und ja. Wir sind dann im Umfeld groß geworden, wo wir sehr, sehr geliebt worden sind. Mhm. Und trotzdem, also und das war für mich so der Sündenfall, der Reinfall in die Pfunde und ein Kampf mit den Pfunden, was ich eigentlich ein Leben lang auch mehr oder
weniger immer, ja.
So, jetzt muss ich in mein Mettwurstbrot, wo wir beim Thema Essen sind.
Du isst Mettwurst, ne?
Ja.
Ja. Frühstück. Ich habe heute Morgen Meerrettich, Frischkäse und darauf, ganz pervers, Preiselbeeren.
Und wer hätte das gemacht? Na?
Mein Mäuschen.
Ich. Ja, ich.
Mein Moppelchen. Du bist ja kein Moppelchen mehr. Aber da geh ich ja mit dir. Ne? Also, ich war ja auch ein dickes Kind. Es waren immer Phasen, irgendwann hatte ich eine Phase, da habe ich dann gesagt, so, ich will das nicht mehr. Das lag aber auch daran, dass bei uns zu Hause extrem gern gegessen wurde. Und dass ich diese Mahlzeiten sehr gerne mochte. Und dass wir immer zusammensaßen, es dann und geklönt haben und uns unterhalten haben und gespielt haben, so Gedankenspiele und all so ein Zeugs. Und ja, dabei wurde dann kräftig gespachtelt. Und bei meinen Eltern ging alles über, also auch der Ausdruck von Liebe, im Grunde genommen oft übers Essen.
Ja.
Und sie haben uns eben sehr versorgt. Hast du alles? Bist du satt? Möchtest du? Und dazu kam natürlich dann auch in unserer Jugend auch noch das noch so ein fehlendes Wissen um gesunde Ernährung.
Da war null Wissen, Leute. Nee. Da war nichts. Das war unsere Eltern, das war so Nachkriegszeit. Meine haben so am Krieg am Ende noch ein bisschen da mitgemacht, aber es war Nachkriegszeit, das heißt, alles, was irgendwie Kalorien hatte, was Fett war und so, war willkommen. Na, und alles, was irgendwie Fleisch und was so auf dem Land sowieso, wir hatten Schweine und sowas übergeschafft, wir haben im Fett gebadet.
Ja, also zumindest fleischlastig. Natürlich gab es, also wir hatten
Zuckerlastig,
sehr. Ja. Also von daher war dieser Weg eigentlich schon ziemlich offen. Und ich habe ja getanzt, habe ja Ballett gemacht.
Die war fit wie ein Tonschwein. Also die konnte sich verbiegen, das ist irre. Ne? Kannst du eigentlich immer noch.
Oh.
Also wo du und so, wo du mit deinen Beinen da hinkommst und du kannst sogar einen Sit-up machen, was ich nicht kann.
Ja, das geht ganz gut, bloß mit dem Laufen klappt es noch nicht so gut.
Ja,
oh ja, das wird aber. Und das war immer so ein Anachronismus. Gleichzeitig war ich in der Schule im Schulsport grottenschlecht. Aber es sei denn, es ging um Schwebebiken oder um irgendwie Bodenturnen oder so. Da war ich dann dank Ballett ja sehr gut.
Schwebehalten konntest du?
Echt? Da hatte ich bloß ein bisschen Probleme mit der Höhe. Da hatte ich immer so ein bisschen Angst. Aber interessiert hat mich das schon.
Warum hat der liebe Gott einen Schwebebalken erfunden?
Weiß ich auch nicht.
Warum hat er so ein Pferd oder einen Kasten?
Aber vor allen Dingen ein Reck und einen Stufenbach. Und da hing ich dann wie ein nasser Sack dran. Das war alles unerträglich. Am schlimmsten war Bocksprengen. Und warum? Als dickes Kind. Wir hatten eine Schuluniform im Sport. Ja. Das war
so
eine
rote Hosen, ne?
Rote, ja. Kurz, also rote, wie so ein Schlüpper. Rot und ein weißes Turnhemd. Als dickes Mädchen mit 14 findest du das super, wenn du vor der ganzen Bagage immer wieder auf den Bock hochspringen musst und jedes Mal den Hintern zu den Leuten hochheben musst. Das ist ein Traum. Wirklich, da war ich schon ganz dabei. Leute, ich hatte wirklich zweimal im Monat meine Tage. Meine Mutter war da sehr verständnisvoll.
Hast dich immer krank schreiben lassen?
Ja, sofort. Also wenn das anstand, hatte ich meine Tage. Du.
Ja.
Da ging gar nichts mehr. Sind die wahnsinnig gewesen, so ein Quatsch. Das hat mehr ausgelöst als alles andere. Das hat, also ich habe mich meines Körpers geschämt.
Ja.
Unendlich. Bodyshaming, hast du mir jetzt ja erklärt, ist ja eigentlich, dass andere dich dazu bringen, dich deines Körpers zu schämen. So. Aber so ist es doch auch bei dem.
Ja.
Die anderen gucken zu, die lachen, die giggeln.
Ja.
Und auch wenn du nichts hörst, hast du das Gefühl, du hörst diese Stimmen. Weil irgendwann bist du so konditioniert, dass du es hörst. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Dicksein. Da haben wir jetzt mit angefangen. Aber Geht ja auch um Leute, die zu klein, zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein.
Es gibt keinen Grund, weswegen du nicht bei Fat-Shaming, also wir haben es ja nochmal mit dem Englischen da, das ist schon der Hauptpunkt.
Ja, weil da wird in unserer Gesellschaft also richtig schön drauf rumgehackt.
Und das bist du als Frau, glaube ich, immer noch nicht mehr so, also heute die jungen Männer, die haben natürlich auch Rollenvorbilder, ne? Was ein Sixpack, nicht nur im Kühlschrank, sondern wirklich am Bauch. Aber damals, und ich denke heute auch, ist es doch vermehrt immer noch eine weibliche Angelegenheit.
Ja, und gerade durch das, was uns auch in den Medien vorgegaukelt wird. Ja, ist ja klar. Ja. Alleine durch diese komischen Filter, die es im Internet dann gibt für TikTok und Konsorten, wo alle diese Sanduhrenform kriegen, wo die Figur, so eine weibliche Figur, die heute so angeblich richtig toll ist, hat ja so einen Mega-Hintern, also wirklich eine Spargel-Taille und Titten wie zwei Melonen. Und dazu diese Schlauchbootlippen.
Also ganz normal, ne?
Also ganz normal. Leute, wenn wir uns damit natürlich vergleichen und wenn wir uns diesen Schuh dann anziehen, dann haben wir natürlich selber Schuld, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also als Frau, nee, das ist nicht mein Vorbild. Aber ich habe auch Schwierigkeiten damit, auch als dicke Frau habe ich das mein Leben lang immer gehabt. Natürlich habe ich mich dieser Sprüche bedient. Nach dem Motto, ich kann abnehmen, aber du kannst nicht schlauer werden. Und lauter solche Sachen, die man dann so zur Verteidigung hat, so die Verteidigungslinie. Aber es hat mir immer wehgetan. Es ist auch peinlich, verdammte Kiste. Ich habe meine Schwester in Schottland besucht, die lebt ja in Schottland, habe die Schwiegereltern besucht. Ja. Wir saßen draußen und die hatten so billige Gartenstühle aus Plastik. Ja. Und ich sitze in diesem Stuhl und dieser Stuhl sackt so unter mir so ganz langsam zusammen, damit auch jeder das mitkriegt. Leute, das ist so mega peinlich.
Ach, ich war da nicht dabei, aber ich habe so, ja.
Das war mega peinlich. Mhm. Und die hatten sowieso schon irgendwie, die waren so ein bisschen zickig da, die Schwiegereltern von meiner Schwester. Mhm. Die hatten so ein bisschen was, naja, ganz schön dick und so. Mhm. Und dann auch noch den Stuhl da demoliert zu haben. Und das in Schottland. Ich habe die dann so ein bisschen beschämt, indem ich dann Geld auf den Tisch geknallt habe und habe gesagt, was ich kaputt mache, das bezahle ich natürlich. Aber es war natürlich mega peinlich. Mhm. Oder du willst irgendwo schwungvoll in ein Café mit Leuten gehen und du bleibst in diesem Stuhl hängen, weil die wieder mal diese schmalen Lehnenstühle dahingestellt hat. Und wenn du aufstehen willst, nimmst du den Stuhl mit. Ganz toll. So unauffällig. Und solche peinlichen Situationen. Oder du kommst im Zug nicht ins Klo rein, weil die Tür zu schmal ist. Musst du seitwärts gehen. Und lauter solche Sachen. Das sind so Momente, wo du denkst,
im Flieger, wo du denkst,
wo du nicht in die Sitze reinpasst oder man dir nahelegt, doch vielleicht anderthalb Sitze zu buchen oder irgend so Mist. Also, und es ist eben so, ich habe die Erfahrung gemacht, als wir auf den Lofoten waren und das monatelang.
Und Norwegen, die Inselkette.
Ja, genau. Da hatten wir eine Hütte und dann sind wir da immer gewesen. Wir haben da Bücher geschrieben und noch haben uns da erholt. Und da war nichts. Da ist einfach gar nichts. Da bist du wirklich mit dem Seehund auf Du und Du. Mhm. Und das war herrlich. Und wie ich wirklich merkte, dass so mit über kurz oder lang ich dieses doofe Gefühl so in meinem Körper nicht zu Hause zu sein und mich nicht wohl zu fühlen und so fett zu finden, dass das so langsam aufhörte, so ganz langsam wegschwappte. Mhm. Und das war ein wunderbares Gefühl. Mhm. Und daran merkt man natürlich, dass das meiste von diesem Nicht-Wohlfühlen, von diesem schrecklichen Gefühl, ich bin zu dick und irgendwie kriege ich es nicht runter und so was, dass das damit zusammenhängt, dass unsere Umwelt auf uns reagiert. Ja. Während wir im luftleeren Raum, wird uns das wahrscheinlich überhaupt nicht interessieren. Und ich behaupte einfach mal, so ganz medizinisch durchdrungen und so, ich behaupte einfach mal, je weniger wir uns drum kümmern würden umso mehr würden wir dann auch langsam abnehmen, wenn wir nicht gerade reinhauen wie die Blöden. Mhm. Aber weil ich glaube einfach, dass oftmals so eine Fettschicht auch eine Schutzschicht ist. Natürlich. Das ist wie ein angefressener Panzer. Mhm. Zum einen verhindert er, das merke ich ja immer selber, dass wir sexuell angepackert werden. Mhm. Es sei denn, es geht so richtig unter die Gürtellinie und es ist so richtig gemein. Wir werden gemein betitelt als dicke Frauen. Aber dieses sexuelle Anbaggern, dann ist es so, ich habe festgestellt, dass weniger Menschen meine Intelligenz in Frage stellen und mein Selbstbewusstsein, weil ich einen gewissen Auftritt habe, wenn ich...
hast du definitiv.
Ja, und ich glaube einfach, dass dieses Dicksein sehr viel mit Emotionalität zu tun hat. Das ist nicht einfach so runterzuwischen nach dem Motto, ich brauche Schokolade und deshalb bin ich dick. So einfach ist das gar nicht. Es gehört viel dazu, dass man vielleicht unglücklich ist, dass man seine Nischen braucht, seine Augenblicke, wo man das Gefühl hat, ich muss was für mich tun. Mhm. Ich hatte so einen tollen Spruch gelesen, der genau darauf passt. Und zwar heißt der, ich tue vielleicht so, als wäre alles okay, aber tief in mir drin habe ich schon wieder Hunger. Mhm. Und wenn man den mal nicht als Ha-ha-Spruch sieht, sondern so, das ist ein Hunger nach Liebe, nach Aufmerksamkeit, nach Ei, nach in Schutz nehmen. Aber aus verschiedensten Gründen klappt das nicht, ist das nicht.
Das ist auch ein seelischer Hunger, der nicht mit Nahrung zu befriedigen ist.
Aber man versucht es mit Nahrung.
Genau, aber wenn du in den Arm willst, dann kannst du dir wirklich eine Tafel Schokolade oder zwei oder zehn hinter die Binde schieben, dann wird dir nur schlecht. Aber du bist immer noch nicht im Arm. Mhm. Und dann hast du dann diesen Strudel von oh Scheiße und schlechtes Gewissen. Und dann kommt dieses aber morgen, ne? Mhm. Also morgen fange ich wieder an und Diät und Lauf und mache und tu. Und dann geht's mir. Also ein Teufelskreis entsteht da. Und du hast vollkommen recht. Dieses emotionale Essen, so nenne ich das. Mhm. Essen aus Liebe, Essen aus Frust, Essen aus Freude. Es gibt also keine Emotion, aus der heraus du nicht zum vermehrten Essen neigst. So. Mhm. Und das ist eben etwas, was so mit Magen-Bypass, Magen-Bending, was es da alles gibt an chirurgischen Möglichkeiten, was sie nicht ausschalten. Das bleibt. Mhm. Und ich habe gerade gestern, genau, also ich schätze die sehr, es gibt Doc Caro, die finde ich wahnsinnig gut, eine Ärztin, Rettungsärztin, kennt ihr vielleicht auch, die auch eine eigene Sendung dann gehabt hat im Fernsehen und jetzt habe ich was gesehen, hat sie für die Helios-Kliniken eine Abteilung gemacht, besucht für adipöse Menschen, also für fettleibige Menschen so. Und das ging, ja, die machen dann auch in der Abteilung, auch mit Psychologie und mit Bewegung, mit allen machen sie dann auch Behandlung. Und dann kam es aber auch sehr, sehr schnell zur Chirurgie, nämlich zum Magen-Bypass. Mhm. Was eben ein Angriff ist, letztendlich ganz einfach ausgedrückt, dein Magen wird verkleinert und dadurch kann er natürlich nicht mehr so viel aufnehmen und dadurch wirst du in der Essenszeit auch relativ schnell dünner. So. Und das wurde mir zu sehr propagiert. Als so schnelles Mittel und so weiter und so fort. Also außer verschiedene Sachen, bis du überhaupt das okay bekommst, so eine Operation zu machen, musst du verschiedene professionelle Diätprogramme schon gemacht haben, musst du psychologische Beratung gehabt haben. Und ich kenne Leute, die haben das gemacht, um dünn zu werden, ja. Einige haben es auch geschafft. Die wenigsten dauerhaft, die meisten haben dann nach einer gewissen Zeit dann angefangen, ihren Magen auszutricksen, indem sie die Schokolade flüssig gemacht haben und die dann zum Beispiel gegessen haben und nachher andere Wege gefunden haben, ihre Kalorien, ihr Frustessen trotzdem zu machen. Lange Rede, das hat mich ein bisschen geärgert, ne? Weil es ist nicht so einfach.
Und was war jetzt mit Doc Caro? Fand sie das gut oder nicht?
Jo, die hat das alles so fröhlich kommentiert und sagt, ja, das ist so eine tolle Abteilung und gibt da tolle Möglichkeiten, inklusive dieser OP.
Ja, weil ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe ja in der Helios-Klinik gelegen, das war so schnell mit dem Magenband, du kannst gar nicht danach gucken. Und dann brauche ich ja bloß immer mein T-Shirt hochzuziehen, weil ich habe ja eine wunderbare Narbe, weil ich schließlich in dem Bereich, ich hatte ja schon mal ein Loch im Magen, da bereits operiert wurde. Mir ist ein Teil des Magens entnommen worden aufgrund dieses Geschwürs, was ich da hatte. Und dann sage ich mal, falls Sie glauben, ich lasse nochmal daran rumschnippeln, haben sich getäuscht. Darum geht es überhaupt nicht. Und es ist so eine, wie soll ich mal sagen, erstmal ist es ein Eingriff.
Ja.
Es ist ein Eingriff.
Und dein gesundes Organ wird verstümmelt.
Ja.
Es wird abgeschnitten, was und eigentlich gesund ist.
Ganz ehrlich, wenn man sowieso schon vielleicht nicht so ganz gesund ist und so weiter, dann noch weiter an sich rumsägen zu lassen, finde ich einen Irrsinn. Ja. Und ich habe manchmal dann bei Ärzten das Gefühl, nur weil sie alles machen können, was ihnen so gerade einfällt, oder weil es die Möglichkeiten gibt, wird einem das vorgeschlagen. Ich halte da mehr von so einem von einer ganzheitlichen Betrachtung. Was nützt es mir, wenn man innerlich was halbiert, damit man nicht mehr so viel zu sich nimmt, aber zum Beispiel dieses Bedürfnis, einen Panzer zu bauen oder zu basteln, das wird ja gar nicht behandelt. Da ist ja niemand da.
So, und da haben wir den psychologischen Aspekt. Ja, da kam man bei der ganzen Geschichte.
Ja, viel wichtiger.
Viel zu kurz. Also, tut mir leid, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich sie sonst wirklich toll finde. Aber das war mir zu platt. Mhm. Und es gibt viele Wege, natürlich, wenn wir jetzt wirklich mal so ums Abnehmen. Mhm. Ja, und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ein Einstieg oder ein Weg, bei extremem Übergewicht mit klarzukommen. Nur, Du dokterst am Symptom, aber du gehst nie in die Tiefe, du dokterst. Also du behebst nicht die Ursachen und da reicht auch nicht ein paar Mal psychologische Beratung, da muss schon meistens ein bisschen mehr. Und nochmal, es wird ein gesundes Organ wird verschimmelt, aber, ihr Lieben, sag ich mal einfach so, so eine OP bringt auch in der Klinik einen Haufen Geld. Und ich weiß es einfach, dass einige Kliniken da überhaupt nichts dagegen haben, dass viele Leute sich ein Magenband, eine Magenverkleinerung, was auch immer denn machen lassen, weil damit kannst du auch richtig Geld verdienen. So.
Aber man muss sich ja immer mal vorstellen, dieses mit dem Magenverkleinern und diesem ganzen Kram kommt ja daher, dass bei uns Dicksein immer gleichgesetzt wird mit krank. Nun haben wir das Problem, dass im Grunde genommen Adipositas, also wirklich richtig monsterdick, wir reden hier nicht von 10 Kilo und keine Bikini-Figur, sondern wirklich von richtig dick oder so, wenn wir über OPs und sowas reden, genauso wie Anorexie gesellschaftlich irgendwo nicht so ganz toll ist, Anorexie aber viel anerkannter ist. Also wenn jemand mega dünn ist, ist er einfach nur mega dünn. Ist jemand richtig dick, dann ist er fett und hässlich. Das geht gleich in eins. Wir sind eine Gesellschaft und das ist immer dieses Gegenteil von dem, was ist. Wir haben eine Gesellschaft, die einen Überfluss an Nahrung hat. Also ist bei uns das Dünne, das, was wir nicht haben, ist dann das Ideal. In früheren Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, als die Armut herrschte und die Leute nicht zu beißen hatten, war jemand, der wohlgenährt hat und eine Wampe, war wesentlich ein schöner Mensch, weil er Reichtum ausstrahlte, weil er gesund wirkte. Ja. Alle anderen waren krank.
Hast du vollkommen recht. Und du, natürlich weißt es noch, wir waren, Annika und ich, ja viel in der Welt unterwegs, unter anderem auch in Vietnam, zu einer Zeit, als Vietnam sich gerade öffnete. Ne? Da waren wir mit dem Rucksack unterwegs. Und da wurden wir oftmals angesprochen als, oh, you're fat. Wie unhöflich ist das denn? Die kommen wirklich auch so, oh, you're fat, you're beautiful. Wollt ihr uns verarschen hier oder was? Nein. Die meinten das tatsächlich ernst, vor allem zu einer Zeit, wo wir dann, wo es da auch noch Hungersnöte gab und wo eigentlich dicke Leute da noch ein Symbol waren für Reichtum, für Gesundheit, für Wohlstand. Und wir waren in deren Augen, waren wir wohl. Ja, waren wir ja auch, ne? Im Vergleich zu denen waren wir wohlhabende Reiche.
Ja.
Aber dicke, Dicknasen, ja.
Und daran merkt man einfach, dass es auch viel mit der Gesellschaft zu tun hat, mit dem Umfeld. Und dieser Wahnsinn, den wir im Moment haben, dass man wirklich schon Kinder drangsaliert, 8-Jährige, denen erzählt, sie hätten dicken Hintern oder sie wären dick oder so. Ja. Sodass sich 8-Jährige schon schämen für ihren Körper. Sag mal, wo sind wir denn gelandet? Ja. Das ist ja völlig pervers.
Ja. Ja.
Und das dann auch im Zuge von Mobbing benutzen. Ja. Also Mobbing geht ja dann auch schon mal gerne aufs Äußere.
Mhm.
Ne? Und da eben nicht nur zu dick, sondern auch dürr und was weiß ich was.
Wir machen jetzt mal Cross-Promotion. Ich hatte letzte Woche auf Instagram genau so ein Livestream, wo ich im Nachklang von einer Mein-Kind-Dein-Kind-Sendung, die läuft immer auf Vox um 14 Uhr, hatte ich was über Mobbing unter Kindern und Jugendlichen. Und da war unter anderem ein junger Mann, der eben wegen seines Aussehens gemobbt wurde, aus verschiedensten Gründen. Und das kennen wir beide auch, ne, Annika? Natürlich ist es so. Aber da fiel mir, und der hatte Glück gehabt, eine Mutti gehabt, die gesagt hat, wach. Und die hat den Rücken gestärkt und auf Schule gewechselt und war sehr aktiv. Und dann geht es ja auch gut. Er ist in einer anderen Schule, hat Freunde, geht es gut.
Ja, Gott sei Dank, da ist das mal gut ausgegangen.
Aber es gibt genügend, die dann eben immer. Aber das ist.
Und da hast du ja so in diesem Instagram-Ding hast du auch Fragen beantwortet.
Genau.
Hast du vieles über Mobbing gesagt.
Ja, genau.
Finde ich gut. Deshalb hatten wir auch überlegt, vielleicht erst eine Sendung noch über Mobbing zu machen.
Aber
wir auch noch machen.
Ja, aber es gehört irgendwie mit dazu.
Ja, aber und deshalb sind wir in Zug und auch aufgrund dieser Mail, die ich vorhin vorgelesen habe, dann doch hier, hier hingekommen. Wir hatten ja noch eine andere Mail.
Ja.
Ja. Hatten wir, ich such mal eben.
Nur wenn du suchst, jetzt nochmal so ein fast philosophischer Gedanke. Achso, hast du gefunden?
Ja,
okay, dann mach ich den Gedanken.
Ja, behalt das mal im Kopf, was du gerade gesagt hast. Und zwar hat die uns geschrieben, das ist Theresa. Hallo Theresa.
Hallo Theresa.
Die hat dann dir eins geschrieben. Ja. Und erstmal liebt sie unseren Podcast.
Das ist gut, Theresa,
das ist schon mal
zu den Guten. Hast du mal Punkte gut.
Ja, das ist super.
Haben wir ja.
Und sie wartet jeden Sonntag auf eine neue Folge. Ist noch besser.
Okay.
Ja. Und dass sie sich freut, dass es mir wieder besser geht. Das finde ich noch besser. Also finde ich richtig toll. Und sie hat sich Sorgen gemacht. Dafür kriege ich jetzt einen Tisch hier auf die Stirn.
Ja.
Ja.
Um dich oder um mich?
Um mich hat sie sich Sorgen gemacht.
Okay, auch gut.
Hier, ich.
Ja, du.
Haha.
Ist ja gut.
Auch mal um mich.
Ja.
So. Und dann kommen wir auch gleich zum Thema. Und dann hat sie gefragt, ob es möglich wäre, dass sie eine Podcast-Folge zum Thema Angst und Sorgen macht. Und jetzt kommt's. Ich bin nämlich gerade dabei, mein Wunschgewicht zu erreichen und merke immer wieder, dass der Gedankenteufel zusticht und mir sogar teilweise das Gefühl gibt, Angst vor der Abnahme zu haben, weil das ja Veränderung bedeutet. Und das, klar, ne? Angst ist ein Thema, ne? Verlustangst und so weiter. Aber daran seht ihr, wie viel eigentlich mit diesem Gewicht oder mit dem Körper zusammenhängt. Wir können ja nicht immer so tun, als ob unser Denken, unser Kopf, unsere Psyche losgelöst ist von unserem Körper. Es gehört unweigerlich zusammen.
So.
Die Haut ist das größte Sinnesorgan.
Ja.
Und deshalb sind Berührungen und Sex und Streicheln und so ja auch so unglaublich wichtig. Das ist ja der Witz, das ist nicht einfach nur eine Mechanik, sondern es ist für unser Selbstbewusstsein, für unser Selbstwert so wichtig. Wenn jemand uns streichelt und sagt, ich finde das so schön, ich riech dich gern, ich hab dich gern im Arm. Leute, da kann dir einer einen 2-Stunden-Vortrag drüber halten, wie toll er dich findet. Wenn er das einmal macht, bist so happy und bis in die tiefste Psyche gebauchpinselt, weil du dich persönlich angenommen fühlst und weil du dich glücklich fühlst, dass jemand so wie du bist, auch mit 10 Pfund zu viel oder mit einer Hakennase oder mit einem Kontergan-Arm, dass du da richtig glücklich bist. Und da sind wir an dem Punkt. Bodyshaming betrifft all das, wenn du nicht der Norm entsprichst. Da ist schon jeder außen vor, der vielleicht nicht mehr so gut gehen kann oder im Rollstuhl sitzt oder eine Krücke braucht oder ich weiß nicht was, irgendwie einen Fleck im Kinder hat, auf der Haut hat oder völlig egal, 2 verschiedene Augen, krauses Haar, weißes Haar, Albino, keine Ahnung, es fällt einem viel ein. Es gibt eine Bewegung, die genau dagegen steuert und die sagt, genau diese Vielfalt ist schön.
Diversity.
Aber ich finde es bei einem Massendruck sehr schwierig, wenn du für dich allein kämpfst und sagst, okay, ich habe jetzt diese Hakennase und mein Kinn ist auch recht fliehend. Ich sehe eigentlich aus wie so ein Spitzboje. Und ich bin jetzt ganz furchtbar beautiful. Während alles um dich rum dich mobbt und durch den Kakao zieht. Oder du bist, ne, du rangierst irgendwie unter Wahl und um dich rum finden alle ja diese kleinen Fischchen da irgendwie toll. Und du hast da so ein, ne, dann sich selbst zu sagen, aber ich finde mich toll. Das geht manchmal mit einem gewissen Selbstbewusstsein, aber tief im Innern kommt dann doch wieder dieser Hunger, von dem wir vorhin gesprochen haben, dieses Unglücklichsein. Oft auch, wenn dann keine Menschen um dich rum sind, die dich da drin stützen. Hast du jetzt eine Familie? Und nicht nur Leute, die immer sagen, ach, nun kümmere dich nicht drum. Nee, das fördert das eher, sondern die dich so liebt. Also wenn du einen Partner hast, der dich wirklich, auch wenn du 20 Kilo so viel hast, in den Arm nimmt und du weißt, dass der auf dich steht und dass der also wirklich, der kriegt leuchtende Augen und hat hunderte erotische Fantasien, wenn er dich sieht. Das ist es. Keine Pflichtübung, sondern dieses Gefühl, begehrt zu sein. Das ist der Schlüssel, um dann auch relativ zufrieden damit loszugehen. Aber das kannst du natürlich, du kannst bei Kindern, die denen immer wieder zeigen, dass du sie so liebst, wie sie sind. Und es wäre schön, wenn sie auch genügend Freunde hätten, die das sind. Dann können sie über die anderen Sachen drüber weggucken. Aber du weißt, dass Kinder auch gerade dann später in der Pubertät, Jugendliche, sehr empfindlich sind, was das angeht.
Oh ja.
Und da brauchen bloß ein paar irgendwelche Idioten über die Sommersprossen oder ich habe keine Ahnung, über was herzuziehen und schon.
Ein so ein Spruch, wirklich, ein so ein Spruch. Es ist generell so, ne? Eine Kritik, du brauchst 10-mal Lob, um eine Kritik wieder irgendwie auszubügeln. Ja. Unser Gehirn, unsere Psyche ist mehr auf Negativität gepolt, das ist ein bisschen mehr wahr. Und da kann hinterher sagen, oh, du bist so toll. Nee, dieser eine Scheißsatz.
Und kennt ihr das auch, dass ihr euch noch Jahrzehnte danach oder Jahrhunderte, hätte ich fast gesagt, noch immer an diesen Mist erinnert?
Das ist,
Das spricht nicht mit Vollmund, sondern das ist immer noch drin.
Ja.
Und du kannst inzwischen sonst was erlebt haben, aber da, hey.
Aber es ist toll, was du gesagt hast. Und danke, dass Annika heute so mehr redet als ich, weil ihr hört, es geht noch nicht so. Und,
weißt du, Männer, die kommen immer wieder sofort auf diesen Punkt zurück.
Was ist denn auf ihn?
Naja, dass sie da irgend so eine kleine Malaise haben.
Kleine Malaise?
Kleine Malaise.
Ich kann das so jodeln. Ja. Nein.
Und was ich dachte, du sagst, dass ich unglaublich gute Sachen gesagt habe.
Hast du?
Du reduzierst mich schon wieder.
Hört ihr dieses gehässige Lachen? Nein, ich finde es wunderbar.
Männergrippe.
Ich höre dir auch wirklich, ohne Scheiß, ich höre dir echt gern zu. Kann mir schon
echt? Seit wann das denn?
Ist ja sonst keiner da.
Ja.
Nee, weil du gesagt hast, von Geburt auf an, also Baby muss gestreichelt werden, wirklich muss das Gefühl von Sicherheit geborgen und so bekommt es durch den Körperkontakt. So.
Mhm.
Und das ist eben, wenn ein Baby Glück hat und es hat feinfühlige Eltern, gilt für Mütter wie auch für Väter, dann hat es von ohne Wort hat es dann das Gefühl, okay, ich bin willkommen, ich bin lebenswert. Mir geht es, ich bin sicher hier, ne? Und die Leute helfen auch, weil die lieben mich ja von Kopf bis Fuß. Da gibt es einen Schmerz auf dem Bauch, auf dem Po, irgendwo ist egal. Und das siehst du den Kindern auch an, wie wohl sie sich dann fühlen.
Aber wenn du das jetzt nicht hast, dann ist natürlich Tor und Tür auf für das Gefühl, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden.
So
und wenn dann, von der Umwelt dann noch irgend so ein Mist daherkommt.
Dann passt es genau, Schlüssel, Schloss, dann passt es genau.
Aber was ist denn jetzt zum Beispiel mit jungen Mädchen, wenn die überall immer so, was weiß ich, so durch die Medien so sehr bestimmte Vorbilder sehen. Also gerade diese, die ich vorhin beschrieben habe, so mit diesen, mit Extensions und mit Tattoos und mit bisschen aufgepumpt und
Piercings.
Piercing ohne Ende. Und das sehen jetzt die 12-, 13-Jährigen.
Wollen sie auch haben.
Und wollen natürlich gleich erwachsen sein und denken, das ist erwachsen.
Ja.
Als wirklich erwachsene Frau denkst du natürlich, jetzt haben sie alle ein Rad ab, aber in dem Alter, das wissen wir alle von uns selber, suchst du ja nach Orientierung. Und du suchst ja etwas, um dich abzugrenzen von deiner Familie, deiner Mutter, keine Ahnung. Hm. Und du suchst etwas, um jetzt irgendwo auch erwachsen zu sein und irgendwo dazu zu gehören. Und da sind natürlich, und das kommt jeweils auf die Gesellschaft drauf an, auf unsere, wie du da dazugehören willst. Also in früheren Jahrhunderten beispielsweise war es ganz wichtig, also während der viktorianischen Zeit zum Beispiel, sehr schmal zu sein, ganz gerade zu sitzen. Die Frauen haben sich nicht an den Stuhl gelehnt. Beim Essen.
Das ist über Stunden, ne?
Über Stunden, könnt ihr euch die Rückenschmerzen vorstellen. Korsetts getragen, darum sind sie auch so schnell in Ohnmacht gefallen, und haben winzige Portionchen gegessen. Also die Armen hatten natürlich nicht mehr und die reichen Frauen fanden das dann ganz toll. Waren natürlich dadurch alle leicht anämisch, also blass und immer leicht erschöpft. Dadurch durften sie ja auch zum Beispiel die Zeitung nicht lesen.
Nee, das würde für die 20.
Ja, das hätte ja bei Frauen wirklich zur Belastung geführt. Das muss man sich mal reinziehen. Aber die Frauen haben sich das selber angetan dann.
Ja.
Also die Frauen, die gesagt haben, nee, also Leute, wir wollen Frauenrechte und so, das waren Suffragetten oder sowas. Das waren ja selbst von Frauen ausgestoßene Frauen. Also das hat ja gedauert, bis die sich... bis das durchsetzte.
Auch der Begriff Feminismus war eine Zeit lang war eher ein Schimpfwort. Du bist ja,
ne, ja, du bist bei manchen Emanze, heute noch, ja.
Du bist ja eine Emanze.
Ja. So, ja. Dabei, aus meiner Sicht, geht es vorrangig ja darum, ganz egal ob Männlein oder Weiblein, dass man erstmal so akzeptiert wird, wie man ist. Und es kann nicht angehen, dass man Möglichkeiten wegnimmt. Also wenn man in Afghanistan jetzt die Möglichkeit wegnimmt, dass Frauen ausgebildet werden, dass sie zur Schule gehen oder dass sie arbeiten, dann nimmt man der Hälfte der Bevölkerung einfach die Chance weg, sie selbst zu sein. Ja. Ganz davon abgesehen, dass ich mich immer frage, wie Männer auf die Idee kommen, dass das volkswirtschaftlich irgendeine Idee ist. Dient das aber dazu, dass das natürlich einen unglaublichen, wieder dieses Gefühl vermittelt, wir sind nichts wert, ich bringe nichts, ich kann nichts, toll. Also wieder die Grundlage, was sollen diese Frauen bitteschön ihren Kindern jetzt weitergeben? Hat sich das mal einer überlegt?
Aber das ist ja ganz bewusst so, die sollen klein gehalten werden, natürlich. Ja. Und da wird eben halt die Religion vorgeschoben, das ist so. Und sie wollen, also die Angst von Männern vor Frauen, also vor solchen Politikern, Ayatollahs, wie auch immer, vor erwachsenen, gleichberechtigten Frauen, die ist in der Kultur immer noch da.
Ja.
So.
Und auch nicht akzeptiert. Und davon abgesehen ist es aber, was mich dabei umtreibt, das ist ja eher so ein Männer-Frauen-Ding, was mich dabei umtreibt, ist die Gefahr, dass wieder unglaubliche Mengen, also ich, das war jetzt nur ein überzogenes Beispiel, aber dass dadurch, dass du als Eltern den Kindern Selbstbewusstsein nimmst und ihnen nicht vermittelst, auch nicht durch das Vorleben vermitteln kannst, dass du dadurch schon der nächsten Generation das Gefühl mitgibst, du bist nichts wert.
Ja, so wird es auch sein.
Ne? Ja. Und schon bist du wieder beim Shaming für alles.
Ja.
Du schämst dich dafür, dass du eine Frau bist, du schämst dich dafür, dass du ein Mann bist, du schämst dich für alles, ist egal. Ne? Mhm. Und da hilft es dir dann auch nicht so viel, dass es dann so Bewegungen gibt, die dann sagt, Mensch, Body Positivity, nimm dich so, wie du bist, akzeptier dich. Das sind schöne Ratschläge, aber wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Wenn doch das schon seit der Kindheit mir irgendwie beigepult wurde, dass du nicht so...
Das ist ein langer Weg, was du gesagt hast, durch eine Beziehung, die dann... Ich spinne jetzt mal rum. Also wenn Frauen in dem Kulturkreis...
Nee, bleib mal bei unserem.
Bei unserem, okay. Also das eine ist grundsätzlich erstmal die Tatsache, dass unsere Beziehung zu unserem Körper eigentlich von Geburt auf an die längste Beziehung haben, die wir haben. Von Geburt auf an bis zum Tod haben wir eine Beziehung zu unserem Körper.
So. Das ist anstrengend, sage ich euch.
Und das kann anstrengend sein, aber es liegt auch mit an uns, wie wir diese Beziehung, wie bei anderen Beziehungen auch, wie wir die pflegen. Wirklich. Also der Körper kann unser Feind sein. Ja, dann wird er getreten, dann wird er gemacht. Oder wie in Beziehungen auch, ne? Dann wirst du zickig, dann gibt es immer wieder Streit und Kämpfe und gehst heulend ins Bett oder sonst wie was. Oder du versuchst eine Beziehung zu deinem Körper zu führen, die im besten Sinne freundschaftlich ist. Und das hört sich jetzt so banal an, aber es geht wirklich darum, pfleg dich, wenn du das Gefühl hast, diese und jene Körpercreme, diese und jene Gesichtscreme, die bekommt dir gut, das Eau de Toilette, das riechst du so gern und da fühlst du dich wohl mit. Ja, bitte, dann gönn dir das. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich liebe das mal zur Massage zu gehen oder ich liebe das mal in die Sauna zu gehen, das tut mir, meiner Seele und auch vor allem meinem Körper gut, dann tu es. Also es ist wirklich so, diese, auch wenn, was ja auch von Menschen, die viel abgenommen haben, wo dann manchmal auch das Fett leider so überschüssig da noch durch die Gegend schwabbelt, trotzdem, creme dich ein, pfleg dich, also sei nett zu deinem Körper. Das ist der, also, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen psychomäßig, aber überlegt mal, was euer Körper mit euch schon so alles durchgemacht hat. Wo er euch vielleicht auch geholfen hat und wo er durchgehalten hat. Also überleg mal bei dir, hat die den ganzen Scheiß, deine OPs und so. Und dein Körper und dann die SOP hat der Chirurg gesagt, unser Freund jetzt mit der war, ja, solange der Körper noch mitmacht, wird weiter operiert, ne? Der hat dich einfach am Leben gehalten. Der
hat mich gerettet.
Der hat dich gerettet. So der Chirurg, aber auch der Körper.
Dr. Brügge, Mann.
Genau, Andreas.
Andreas Brügge, Mann. Ja. Mein Superheld.
So ist er auch.
Ja. Ja, ohne ich sehe den immer im Superman. Dress durch den OP spielen.
Andreas, falls du das hörst, ich schicke dir das zu. Ja.
Ja. Ne? Ne? Ja. Ganz also eindeutig. So.
Aber ganz klar, ne? Also solche Sachen. Überlegt doch bitte mal, vielleicht doch so alltäglich, ne? Was habt ihr heute so geschafft? Mhm. Was hat dein Körper heute mit euch? Seid ihr spazieren gegangen, gelaufen? Was habt ihr Gymnastik gemacht? Wow. Und das hat euer Körper mit euch gemacht, er hat es geschafft.
Das ist vielleicht also, gar keine doofe Idee.
Danke. Mhm. Also respektiert ihn und sagt doch mal, ja, wunderbar. So. Mhm.
Weil ich hatte ja vorhin gesagt, ich glaube, wir leben oft in diesem oder in dieser Gespaltung. Ne? Wir haben auf der einen Seite uns innen und dann haben wir unseren Körper.
Mhm. Und der muss funktionieren, der Körper muss funktionieren.
Ja, und vor allen Dingen wie gut wir fühlen können oder wie weit wir da so selbstempathisch sind, wissen wir dann auch, was mit uns ist. Nun habe ich eine Tanzausbildung, das heißt ja. Also, ich kann jeden Körper, jedes Körperteil.
Die Frau hat so einen spüren. Körper, du aber, hast so ein Körperbewusstsein, das ist Wahnsinn.
Ja,
egal, wie dick oder dünn du bist, das hast du immer.
Aber ich kann es trotzdem nicht direkt einsetzen im Moment. Lerne ich ja wieder laufen. Das ist haarsträubend.
Ja, aber es geht. Step by step.
Ja. Und wisst ja, Leute, Geduld ist ja meine beste Eigenschaft. Unglaublich. Ich kann ja so unglaublich geduldig sein, nämlich gar nicht. Und es macht mich wahnsinnig, wenn ich komme super aus dem Bett, ich kann gut im Bett rumturnen, das kann ich schon wieder richtig gut.
Ja.
Und dann stehe ich vor dem Bett und dann komme ich nicht richtig in Gange. Das ist doch furchtbar.
Du willst immer mehr, als es immer manchmal
natürlich.
Geht. Natürlich. Aber es ist auch gut, das ist deine Motivation. Es ist ja lieber, mir lieber so, als wenn du sagst, ich kann das nicht. Und dann bleibst du hocken. No. Also
aber
der Wille ist ja da.
Ich habe ja so eine tolle Physiotherapeutin. Mhm. Die auch Annika heißt.
Natürlich.
Was natürlich, Leute, es ist ein Name, der steht für Qualität.
Aber so.
Natürlich.
Und wenn die beiden hier durch die Gegend touren.
Ja. Ja. Und die ist toll, die sagt nämlich immer in deinem Tempo.
Ja.
Mach das in deinem Tempo. Weil ich kenne nun auch wieder Ärzte, und da sind wir auch bei unserer Mail wieder, die dann wirklich reinkommen und sagen, was? Gehen Sie noch gar nicht wieder? Nur mal aus dem Bett. Aha, okay. Und du liegst da, du hast da monatelang gelegen und denkst nur, und wie bitte komme ich zur Kante?
Mhm.
Das geht nämlich gar nicht. Und das geht auch alles nicht so schnell. Und es geht alles nur im eigenen Tempo.
Mhm.
Und das gilt für viele Sachen. Das gilt jetzt nicht nur dafür, sondern man muss einfach das eigene Tempo finden. Mhm. Genau das, was Christiane ja in ihrer Mail auch gesagt hat. War das Christiane? Ja, das war Christiane.
Mhm.
Dass sie gesagt hat, ich mache das in meinem Tempo.
Ja.
Ich muss keine Magen-OP oder irgendwas haben, ich mache das in meinem Tempo.
So,
und genau das mache ich auch. Bei mir waren sie mich auch mit der Magen-OP. In meinem Tempo.
Gibt
und seit letztem
Wege.
Jahr,
ja.
Und ich sage das jetzt und bin ganz stolz drauf,
ja.
Seit letztem Jahr, Februar bis jetzt, habe ich 50 Kilo abgenommen. Ja, so, ihr Lieben.
Ja, so.
Und jetzt esse ich meine Weintrauben und genau, ihr könnt und schmollen. Und ich sag nur zacka, 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 zacka. Ja, da schwinge ich die Moppelhüften.
Ah, so.
Ja, ich habe keine Wespenteile, aber ich habe eine Hummelbauch.
Und du hast viel, wie sagst du immer, du hast viel erotische Nutzfläche.
Viel erotische Nutzfläche, ja. Extrem viel erotische Nutzfläche. Ja,
gut. Okay, also, gut. Ihr Lieben, es sind auch schon wieder fast 15 Minuten um. Glaube es oder nicht. Mhm. Das geht immer so schnell mit uns beiden. Ne?
Ja. Also, auf der anderen Seite fällt mir noch gerade was ein.
Na so.
Was denkst du denn? Guck mal, es gibt ja viele Menschen, die absichtlich etwas tun, wo andere sagen, das machst du mit deinem Körper. Ich habe jetzt gerade irgendwo so Bilder gesehen von Leuten, die, die sich so Metall unter die Haut basteln lassen oder sich ganz tätowieren, die Augen schwarz tätowieren lassen. Die sehen aus wie Aliens und so. Von einem Typen sogar, der hat sich die Oberlippe und ein Stück der Nase aboperieren lassen, damit er wirklich aussieht wie ein Alien. Oder von Leuten, die so ein gespaltenes Gefühl haben und lassen sich das Gesicht zerren und keine Ahnung, oder riesen Hintern drauf pflanzen. Also wo so eine gestörte Wahrnehmung teilweise ist, beziehungsweise ist das so, dass die dieses Bodyshaming, also dass andere sie angreifen, extra, also dass sie provozieren wollen? Warum?
Ich denke schon. Na, was sie bekommen, du musst ja mal fragen bei solchen Sachen. Es macht keiner so etwas just for fun. Es hat immer einen Hintergrund.
Ja.
Und das ist natürlich sehr individuell, aber was sie alle bewirken ist, die Leute gucken, die Leute reden. Du kommst sogar in die Zeitung, du kommst wieder sogar ins Fernsehen. Und das ist diese Sehnsucht nach Aufmerksamkeit. Ich bin anders als die anderen. Auch so ein bisschen, ich habe so ein paar Leute schon mal erlebt in der Richtung, so ein bisschen Arroganz, also die lächeln so ein bisschen über andere und wie so ganz früher, kannst du nicht vergleichen mit diesen, aber was so am Anfang, die Punks, die immer so rumliefen mit ihrer Irokesenfrisur und
den
mit
Sicherheitsnadel im Ohr und so weiter.
Genau, und die dann über den Normalbürger immer so ein bisschen so belächelt haben, also was.
Aber da steckt ja auch oft Angst dahinter.
Natürlich. Aber sie bekommen nochmal, frag zum, wie bei den OPs, frag, geh den Weg des Geldes, wer verdient damit Geld? So, das ist das eine. Und das andere ist bei Verhaltensweisen. Welchen Vorteil, welchen Benefit hat derjenige, der dieses Verhalten zeigt oder der sich so motiviert? Das nimmt er auch noch mit. Also wirklich, es gibt kein Verhalten, was jemand rein zufällig macht. No. Es hat immer, und das ist eben die Kunst der Psychologie, da ein bisschen dahinter zu gucken.
Und das ist auch, wenn euch Leute wirklich anpöbeln oder anmeckern oder mobben oder sonst wie, es sagt im Grunde mehr über die aus als über euch.
Sehr schön.
Also, ihr habt die Hakennase, okay, so what. Aber der andere, der sich darüber aufregt, dessen Leben nicht so genug ist, dass er mit sich selbst und mit seiner Umwelt auf eine gute Art beschäftigt ist, der braucht andere Leute, um sich daran aufzugeilen oder um sich darüber zu erheben. Ist eigentlich eine arme Socke.
Ja. So ist es. Und deswegen der Spruch, was du vorhin schon angedeutet hast, wenn jemand sagt, ob du aber fett oder wie auch immer, sie sagen es ja meistens so ein bisschen anders, aber dann kannst du echt sagen, weißt du, ich kann abnehmen, aber du bleibst wahrscheinlich so blöd.
Ja.
So.
Und das ist zwar auch wieder so ein Spruch, aber letztendlich ist da dieses Körnchen Wahrheit drin, dass wenn jemand wirklich anfängt, andere Leute nur wegen ihres Aussehens abzukanzeln, da steckt sehr viel Angst hinter, sehr viel Unsicherheit.
Ja. Wir reden von Äußerlichkeiten.
Ja, es sind Äußerlichkeiten.
Und davon mal abgesehen, das ist einfach, es geht keinem Menschen irgendetwas an. Es geht keinem, das ist so grenzüberschreitend, so beleidigend und so. Und da kannst du auch sagen, ich weiß nicht, was du für ein Problem hast, das weiß ich nicht.
Also mein einziger Richtwert bei diesen ganzen Sachen ist ein vernünftiger Arzt oder Ärzte. Wenn die mir sagen, also ihr Übergewicht hat das und das momentan zur Folge. Wenn sie so und so viel wiegen würden, dann könnten wir das und das tun. Oder wenn sie das und das tun, dann hört auch die Diabetes auf, was sie getan hat. Oder solche Geschichten. Dann, das ist für mich ein Maßstab.
Ja.
Und das macht Sinn.
Ja.
Und dem kann ich folgen. Aber ich brauche auch dazu eine Lebensrichtung, weil du kannst solche grundlegenden Änderungen, ob das nun Gewicht ist oder Verhaltensweisen oder so, nicht von heute auf morgen richten, also dein eigenes Tempo und dann grundsätzlich, ganz grundsätzlich.
Ja.
Und das geht auch nicht, indem du jetzt grundsätzlich auf Schokolade verzichtest. Nee, du musst dir das noch weiter überlegen und dir muss auch klar sein, dass es da um anderes geht. Also wir haben zum Beispiel dann wirklich auf Fette, Salz und weißen Zucker verzichtet.
Überwiegend, aber auch wir haben an nie, ist niemals durchzuhalten, noch ein weißer Sport zum Abschluss. Also nie mehr Schokolade, nie mehr dies, nie mehr das, vergiss es.
Ja.
Dann kommt die Schokolade irgendwo aus einer Ecke rausgekrochen und dann wird die verteckt. No.
Und um Weihnachten haben wir kräftigst zugelangt.
Ja, danke Freundin Christine. Ne, jo,
für ja, die hat ja gebacken, die hatte ja Backdruck, haben wir schon erzählt.
Ja, genau.
Und da träume ich jetzt noch von. Wir freuen uns alle schon auf nächstes, also auf
Dennis,
dieses Jahr Weihnachten.
Ich sagte jetzt schon, du bist viel zu fett, Junge.
Ja, du kannst das nicht essen.
Nee.
Nein, nein.
Also vor Weihnachten hast du wieder Diät.
Machst du wieder Diät und wir hauen dann rein, wenn Christine wieder diesen absolut tödlichen Leben...
den Stollen, der Marzipanstollen.
Den Lebkuchen.
Oh, den Lebkuchen,
der war gut. Und der Marzipanstollen.
Und die Rumkugeln. Aber die muss ich mir mit Dennis teilen, wer den mag da auch.
Das ist gemein, ne?
Aber Leute, hey, wir haben gerade Februar. Also ist noch ein bisschen, 10 Monate.
Ja, es geht still. Ja. Also ihr seht, wir sind unglaublich konsequent in der
Sache. Absolut. In dem Sinne.
Aber es geht um Lebensfreude. Lebensqualität, Lebenszeit, Lebensfreude.
Und behandelt euren Buddy wirklich freundlich, ne? Also macht ihn nicht schlechter als, oder behandelt ihn nicht schlechter als ihn selbst eine Freundin oder einen Freund behandelt. Ne, müsst ihr nicht, ne? Der tut schon so das, so gut es geht und so gut ihm das möglich ist. Und wenn er bestimmte Sachen noch nicht schafft, dann
immer diesen Satz noch nicht.
Ja, genau. Ihr könnt das noch nicht. Das Zauberwort noch von unserem Freund Werner.
Ja. Ne?
So, Feierabend.
Also, Bodyshaming haben wir heute mal ein bisschen beleuchtet. Da gibt es natürlich noch sehr viel mehr zu sagen. Wenn ihr noch was loswerden wollt, immer her damit.
Ja, haut raus.
Freuen wir uns, wir lesen alles. Und wir diskutieren dann immer weiter. Das macht echt Spaß, auch uns.
Ja.
Und dann freuen wir uns.
Immer noch weiter willkommen und teilt uns. Und auch macht, dass wir alle Freude haben.
Ne?
Dass uns viele Leute hören und sehen. Nee, nicht sehen, aber hören können.
Ja, hören können. So, ich werde mich jetzt mal wieder um meinen Kleinen kümmern.
Um wen? Um mich?
Ja, werde ein bisschen Ei machen.
Ja, mach mal ein bisschen.
Ist der so krank?
Aber nein, das geht doch schon. Guck mal. Aber es war toll heute.
Gut, mein Schatz. Ihr Lieben, wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es heißt Psychologen beim Frühstück. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir mal wieder Pimmelbrötchen kriegen. Die sind nicht lecker, haben wir lange nicht gehabt.
Ja.
Und ihr haut auch kräftig rein.
Ja.
Und dann wünsche ich mir euch einen schönen Sonntag.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.